Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo zusammen, hier sind wieder Sarah und Marianne. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Episode von Autorinnen im Porträt. Und wie in der letzten Folge bereits angekündigt, geht es heute um eine Autorin, eine Forscherin, eine Künstlerin, die sich sehr ausgiebig mit der Natur beschäftigt hat und da vor allem auch mit dem Reich des krabbeligen Getiers. Also, es waren Pflanzen, aber auch sehr stark die Insekten, mit denen sie sich beschäftigt hat. Sarah, wie bist du denn an das Thema rangegangen, bevor ich offenbare, wer es heute sein wird?
Ja, hallo Marianne, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich war ja ganz perplex, als du das Zitat uns vorgestellt hast und ich dachte, oh, es geht diesmal in eine ganz andere Richtung. Genau, als mir der Name dann bekannt war, habe ich natürlich auch recherchiert und geguckt und ich war ganz baff und erstaunt. Der Name war mir vorher nicht geläufig, muss ich ehrlich zugeben. Und da haben sich ganz viele verschiedene Bereiche aufgetan, die wir heute bestimmt auch sprechen, die bestimmt auch Teil deiner Vorstellung sind, die einfach ganz viel Potenzial zum drüber sprechen, zum Diskutieren geben, die ganz spannend waren. Das heißt, meine Erfahrung war, man kann sich ganz schnell festschauen und festlesen bei ihr und ist immer wieder erstaunt über ihr Leben und auch über ihr Werk.
Du hast mir ja in der letzten Folge so eine wunderbare, schöne Überleitung gegeben, denn die Sigrid Unzelt war ja auf dem 500-Kronenschein, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Genau, mit einem sehr schönen Porträt von ihr.
Das war nämlich sehr cool, weil es nämlich unserer heutigen Autorin genauso ging. Die wurde auch auf einem Geldschein porträtiert. Und Sarah, du wirst ihn sicher noch aus deiner Kindheit kennen, als du deine Eltern nach Taschengeld gefragt hast und die gesagt haben, ja klar, geben wir dir. Und zwar ist das der 500-Mark-Schein. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, keiner, also ich hatte den nie in der Hand.
Das war dann so das Klassische, was die Oma einem dann noch zugesteckt hat. Ja. Kauf dir was Schönes, Kind.
Kauf dir mal was Schönes. Nee, tatsächlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den in der Hand hatte. Oder ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt mal live gesehen habe. Also, ich weiß es nicht.
Könnte ich mich auch nicht dran erinnern, tatsächlich. Ich habe jetzt vorher auch nochmal nachgeschaut, wie das aussah. Und es gab nicht so richtig einen Aha-Effekt bei mir, muss ich sagen.
Nee, ne? Also es ist verschwommen. Und da waren ja, also ich weiß noch, damals als Kind, da war so 5 Mark. Da gab es ja noch 5-Mark-Stücke. Das war so das Highlight schon. Da hat man ja schon drauf aufgepasst. Aber 500 Mark kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Also so große Scheine hat man ja heute jetzt auch nicht so unbedingt in der Tasche immer so. Jetzt kann ich ja auch mal sagen, um wen es geht. Und zwar geht es um die Maria Sibylla Merian. Die soll es heute sein, über die wir reden. Warum hat mich das Thema fasziniert? Ich bin tatsächlich über ein BBC-Beitrag auf sie aufmerksam geworden. Und die Sibylla ist neben der Nicole Seifert, die wir in der allerersten Folge mit dem Buch Frauenliteratur besprochen haben, die zweite, die wir in dem Podcast besprechen, die aus Deutschland kommt. Also die ist 1647 in Frankfurt am Main geboren worden. Ein Jahr vor Ende des 30-jährigen Krieges befinden wir uns hier. Und das ist so, dass sie am 2. April als erstes Kind des Universalgelehrten und Verlegers Matthias Merian des Älteren und Johanna Sibylla Heim in Frankfurt am Main geboren wurde. Sie hat dann auch noch einen Bruder, der wird allerdings nur 2 Jahre alt. Und es ist so, dass Maria eigentlich von Anfang an mit Künstlern umgeben war. Ihr Vater war nämlich auch schon sehr bekannt als Verleger und Kupferstecher, weshalb sie von Anfang an, also von Kindesbeinen an, mit Büchern umgeben war, die sie sich auch als Mädchen und vor allem auch als junge Erwachsene beziehungsweise als, wenn man das so sagen kann, Teenagerin halt schon angeschaut hat und da entsprechend auch nachgeeifert hat. Da werde ich aber gleich nochmal was zu sagen. Es ist so, dass ihr Vater halt relativ früh stirbt, da ist sie, glaube ich, 3 Jahre alt. Ihre Mutter heiratete daraufhin, also nach dem Tod ihres Vaters, den Künstler und Maler Jakob Merell. Und der war ebenfalls ein Unterstützer ihrer Kunst in der Form, dass sie einfach die Chance hatte, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Denn es war damals schon so, dass sie viel, ja, dieses Wissen einfach aufgesogen hatte, was sie aus der Bibliothek ihres leiblichen Vaters kannte, aber auch was dann den Einfluss von Jakob Marell anging, weil wir befinden uns, wie gesagt, in der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg. Da war es so, dass die Leute schon, glaube ich, froh waren, dass das natürlich vorbei war. Aber es gab natürlich auch einfach diese Angst und diesen Unmut und diese Erschöpfung, die dieser Krieg mit sich brachte. Aber es gab halt, wie gesagt, auch so eine Art Neugier auf das, was kommt. Gerade Künstler und Forscher waren halt ermutigt, sich ja dem Neuen zu widmen, Beobachtungen anzustellen. Und da hatte die Maria sich halt vor allem auch in jungen Jahren, also mit 13 Jahren, auch schon angeschlossen. Und dazu muss man auch sagen, dass sie ja in Frankfurt gelebt hat und das zu der Zeit ein hoher Umschlagplatz für Seidengeschäfte war. Da ist es passiert, dass sie eine Seidenraupe oder Seidenraupen geschenkt bekommen hat in einem Karton. Also wer wünscht sich das nicht? Und ich denke, dass da den Menschen in ihrem Umfeld schon klar war, dass sie sich dafür begeistert. Sie hatte so ein kleines Papierhaus, was sie gebaut hatte und angefangen hat, halt diese zu beobachten und zu zeichnen. Bevor das passiert ist, ist es auch schon so gewesen, dass sie sich mit Zeichenutensilien, Materialien auf den Dachboden begeben hat und angefangen hat, wie ihr Stiefvater, Blumen zu zeichnen. Also Tulpen zum Beispiel, weil das war ja auch die Zeit des Tulpenfiebers. Alle wollten Tulpen haben und haben sich deswegen sogar verschuldet. Und dieser hat Tulpen gemalt und ihm hat sie halt schon nachgeeifert und dann ist oder daraus heraus oder parallel ist dann auch immer mehr dieses Interesse für Insekten erwacht, vor allem aber auch für Schmetterlinge, beziehungsweise angefangen hat es halt mit diesen Seidenraupen. So, und was ich auch spannend fand, war, dass sie zum Beispiel den Kokon hat sie als Dattel bezeichnet und sie hat von Schmetterlingen nie geredet. Sie hat immer gesagt, das sind Sonnenvöglein und die sich in der Nacht verpuppt haben, Nachtvöglein. Sie hat ihre eigene Wortwahl, sage ich mal, da schon definiert für diese Phasen, weil sie die erste war, die das auch so aufgezeichnet hat, wie man es aus ihren Schriften dann kennt. Aber ja, ich will jetzt gar nicht so weit vorweggreifen, weil bevor sie richtig losgelegt hat, die Insekten aufzumalen, ging es, wie gesagt, eigentlich erstmal mit Pflanzen los. Und es war halt so, dass sie mit 17 Jahren den Schüler ihres Stiefvaters kennenlernte. Und das war Johann Andreas Graf. Den heiratet sie dann auch 1665. Da ist Sibylla 18 Jahre alt. Und es ist bis heute ziemlich unklar, was es für ein Verhältnis in dieser Ehe gab, weil die nicht allzu glücklich verlief. Das wird im Laufe der Folge jetzt noch klar. Da gibt es auch keine Quelle oder ist mir jedenfalls nicht bekannt, warum das so war. Weil er hat da sehr lange dran festgehalten, aber wie sie zu dieser Ehe stand, ist eigentlich überhaupt nicht überliefert. Aus dieser Ehe sind auch zwei Töchter hervorgegangen, die sie eigentlich auch Zeit ihres Lebens in ihrem Tun unterstützen und ihr eigentlich auch nacheifern. Nach ihrer Heirat geht sie als Gräfin, wie sie sich bezeichnet, dann wegen Johann Andreas Graf, also warum man sich dann Gräfin nennt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Usus ist oder warum sich das so ergibt, weil sie war ja nicht betitelt oder so, aber sie hat sich dann Gräfin genannt. Mit ihrem Ehemann folgt dann 1670 der Umzug von Frankfurt nach Nürnberg. Und da ihr Mann, der ja selber Künstler ist, weil es wie gesagt ein Schüler von ihrem Stiefvater war und das Geschäft mit der Kunst eher schlecht verläuft, fängt sie selber an, sich einzubringen, denn sie war, wie gesagt, nicht nur eine sehr versierte Beobachterin und Künstlerin, sondern sie war sogar auch sehr geschäftstüchtig und hat dann angefangen, Tafeltücher zu bemalen und hat zum Beispiel auch nie die Textur der Farben verraten, die sie verwandt hat. Sie war damals schon dafür bekannt, dass ihre Tücher sich sehr gut waschen ließen und auch im Licht diese Farben nicht verblasst sind. Was sie auch gemacht hat, sie hat dann auch unterrichtet in Nadelmalerei, Sticken, Kupferstechen und im Malen mit Aquarellfarben. Und was ich sehr lustig fand, war, dass die Künstlerinnengruppe auch einen Namen hatte, die sie da unterrichtet hat. Die Jungfern Company.
Genau.
Also es wird jetzt noch zu ein paar Ereignissen kommen, wo ich mich echt immer wieder daran erinnern musste, dass wir uns hier im 17. Jahrhundert befinden. Also ich habe mich teilweise wirklich ins 20., fast 21. Jahrhundert versetzt gefühlt, weil ich dachte, was die alles gemacht hat, dass ihr das auch so möglich war. Weil gerade mit dieser Insektenforschung, das mal am Rande, war das ja schon so ein Thema, dass sie das überhaupt machen konnte. Ich glaube, das war wirklich auch der Unterstützung damals der Männer in ihrem Leben zu verdanken. Das muss man an der Stelle wirklich so sagen, weil da war das mit dieser ganzen Hexengeschichte ja auch noch sehr präsent. Also wurde ja immer alles, was Getier und widerwärtig ist und niederes Getier ist, wurde ja immer so dem Hexen auch zugeordnet. Und das war ja nach Aristoteles auch zu der damaligen Zeit so, dass alle geglaubt haben, dass Würmer und Käfer und Fliegen irgendwie alle so aus dem Schlamm heraus entstehen. Also wirklich so aus der Erde. Und sie hat ja, wie gesagt, angefangen, diese Metamorphosen aufzuzeichnen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass ihr das nicht irgendwie auch mal vorgeworfen worden ist. Da habe ich nichts dazu gefunden. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil sie ein sehr, sehr gottesfürchtiger Mensch war und das damit halt auch erklärt hat. Und das fand ich weiß gar nicht, ob ihr das so bewusst war. Das ist einfach ein mega guter, strategischer, schlauer Schachzug. Also ich glaube nicht, dass sie das jetzt deswegen gemacht hat, um das zu verheimlichen, sondern es war für sie wirklich auch so gewesen. Das ist diese Ansicht, dass es halt von Gott gegeben ist, aber trotzdem wert ist, untersucht und erkundet zu werden. So.
Ja.
Und so habe ich das auch verstanden.
Da bin ich tatsächlich auch drauf gestoßen. Das war zu der Zeit ja eine neue Richtung, ne, in die das Ganze ging, dass die Wissenschaft an Bedeutung gewonnen hat und auch das mit den Insekten, das fand ich auch ganz spannend. Da bin ich auch drauf gestoßen, dass wirklich so der Hintergrund so war, das Denken so war, dass Insekten aus Kadavern, aus Exkrementen und sowas hervorgehen, ne? Also es war was Abstoßendes, Ekliges. Und das hat sie ja bei ihren Zeichnungen und Stichen gleichwertig mit dieser prächtigen, wunderschönen Pflanzen- und Blumenwelt abgebildet. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und mir ging es auch so, wie du gerade sagst, bei ihrer Biografie muss man sich immer wieder vor Augen halten, 17. Jahrhundert liegt wahnsinnig weit zurück. Und sie ist damals als Frau wirklich ihren Weg gegangen und ihrer Passion nachgegangen. Da gab es keine Kompromisse, ne? So liest sich der Lebenslauf tatsächlich von ihr. Und es ist, wie du sagst, sie hat da Unterstützung erfahren durch Väter, Brüder und so weiter. Das ist richtig. Ich habe auch gelesen, dass die Mutter eher sie auf ihre hauswirtschaftlichen Fähigkeiten hin unterstützen wollte und fördern wollte. Aber der Stiefvater hat dann das Talent gesehen und so weiter. Und sie hatte einfach, ja, sie hatte dieses Talent. Und ich glaube, deshalb wurde das auch so akzeptiert, weil man eben gesehen hat an ihrer Kunst, an ihren Werken, dass das Talent da ist und das eigentlich nicht streitbar sein kann. Ne? Du hast dieses Bild vor Augen oder später die Bücher und du siehst, das ist, ja, das ist jemand, die kann das, die hat Passion, die hat Talent und das kommt zusammen und schafft einfach ein großartiges Werk, ja, wo dann vielleicht auch die Männer eingeschüchtert waren und beeindruckt auch waren und gedacht haben, nee, das ist jetzt doch nicht so richtig angreifbar, da mache ich mir vielleicht selber viele Feinde, wenn ich das tue, ne?
Ich denke, es hat auch wirklich was damit zu tun, dass ihr richtiger Vater, also ihr, nicht ihr Stiefvater, sondern ihr leiblicher Vater schon ein Standing hatte und sie davon dann einfach auch profitiert hat. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen Glück mit dabei, dass sie da schon ein Standing und glaube ich auch einfach in der Gesellschaft schon ein Ansehen hatte und halt auch aus einer Gesellschaftsschicht kam, wo das für sie, denke ich mal, dann schon einfacher war, was nicht heißt, dass es keine Hürden gab. Also allein diese Geschäftstüchtigkeit, was sie mit den Tafeltüchern gemacht hat, sie hatte da trotzdem auch wieder einen Stein, der ihren Weg gelegt wurde, weil zum Beispiel die Aktmalerei war wesentlich lukrativer und besser bezahlt als das Bemalen von Tafeltüchern oder das Darstellen von Blumen. Aber das war laut der Nürnberger Malerordnung von 1596 den Frauen einfach untersagt. Also du durftest keine Menschen in freigelegter Pose zeichnen oder malen.
Ist ja interessant.
Frau. Ja, ich dachte auch wieder geil. So, ne? Also man kann... Ja, war halt so, ne?
Und ja, das wird nicht hinterfragt, das ist so.
Es ist einfach so. Wir machen jetzt hier so ein Gesetz, Frauen dürfen das nicht, weil die haben andere Sachen zu tun. Und ne, die haben sich genau, wie du sagst, also um die Kinder zu kümmern, was sie ja auch trotzdem gemacht hat. Ja, also da sind wir ja auch noch dazu. Das war ja wirklich diese Mehrarbeit, die sie noch hatte. Und sie hat immer Zeit gefunden, sich trotzdem komplett dieser Leidenschaft mit den Insekten und der Natur zu widmen. Also es ist unfassbar, also ja, wie die ihren Tag halt komplett, also die muss ihn wirklich komplett ausgeschöpft haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Diese Produktivität, die sie da auch an den Tag gelegt hat, also auch mit ihren Schülerinnen, die haben ja dann auch angefangen, diese Blumentafeln, wie die hießen, zu verkaufen und hat dann praktisch auch so Vorlagen erarbeitet, die dann ihre Schülerinnen auch abgekupfert haben. Also es gab dann ja auch Kupferstiche davon und dann wurden die halt auch entsprechend vervielfältigt und dann auch koloriert, das war dann neben einem Aufpreis, also es gab das auch für einen kleinen Geldbeutel, aber die wurden auch koloriert und dann sah das natürlich auch in der Qualität immer ein bisschen unterschiedlich aus, weil mal hat das diese Billa selber gemacht Oder wenn es halt eine von ihren Schülerinnen gemacht hat, dann sah es halt natürlich ein bisschen anders aus und war dann vielleicht von der Qualität auch mal anders. So, also voll spannend. Und 1680 war es dann so, dass diese Blumentafeln dann zu einem Buch gebunden worden, das da hieß, das neue Blumenbuch, das sieht auch echt wunderschön aus. Es hat so einen Blumenkranz, in dem dann die Überschrift oder der Titel eingefasst ist. Und was ich auch sehr schön an der Stelle fand, ist, wem sie das Buch gewidmet hat. Und zwar hat sie es nicht einfach, wie man das kennt, einem Freund oder einem Verwandten gewidmet, sondern, das würde ich gerne mal vorlesen, an wahre Naturliebhaber richtet sich dieses Buch, denn die Gräfin erklärt gleich, wer diese Bezeichnung tatsächlich verdient. Nicht jene Menschen nämlich, die sich an der kurzen Blüte einer unendlich teuren Tulpe ergötzen, sondern solche wie der Bauer, der den Kern einer Dattelfrucht in die Erde setzt, obwohl er erst nach 100 Jahren Früchte tragen wird. Von diesem Mann, der selbstlos für Gott und seine Nachkommen pflanzte, berichtet die Gräfin hier mit tiefer Bewunderung.
Oh, das ist ja richtig schön.
Ja, also toll. die hat das Buch praktisch der Nachhaltigkeit gewidmet, ne? Also den Menschen, die sich dafür aufgeopfert haben, dass die Früchte den Jahren geerntet werden können, wenn sie selbst nicht mehr da sind. Und ja, das fand ich bemerkenswert.
Dass die Natur eben sehr viel mehr kann, als einfach nur verkünstlicht werden, indem man sich eine Blume abpflückt und in das Zimmer stellt und nach 3 Tagen ist sie verwelkt, sondern dass die Natur einfach viel mehr kann, uns versorgen, wachsen, gedeihen, eigentlich ohne den Mensch auch ganz gut auskommen kann. Ne? Aber dieses Nebeneinander oder dieses Gegenüberstellen finde ich sehr schön. Freut mich, dass du das jetzt gerade vorgelesen hast, weil ich bin in der Recherche auch drauf gestoßen, habe aber leider nur eine Originalabbildung von diesem Vorwort gefunden, was in alter Schrift geschrieben war und da musste ich leider wieder aufgeben. Schön.
Ja, das stimmt. Also wenn ihr euch das im Originalschriftton anschaut, dann kann das schon eine kleine Herausforderung sein. Da muss man sich erst so ein bisschen reinfummeln, das stimmt. Genau, sie hat ihre Zeit in Nürnberg dann auch genutzt, um durch die Hesperidengärten zu wandern oder auch ins sogenannte Knoblauchsland vor den Toren von Nürnberg zu gehen, um da ihre Insekten auch zu sammeln. Und es war dann schon so, dass sie da schon diese Bekanntheit hatte, dass man ja, sie eben schon als Kennerin wahrgenommen hat und dann die Leute auch vorbeikamen und ihr Schachteln mit Insekten und Getier vorbeigebracht haben. Das waren entweder reine ja, Selbstfunde von den Leuten oder es gab durchaus auch ja, Sammler, wie es das heute wahrscheinlich auch noch gibt, die das dann analysiert haben wollten und ihr vorbeigebracht haben. Das hat sie dann auch gemacht. Und was ich auch spannend fand, dass sie diese Fliegen, Spinnen und Maden dann teilweise auch präpariert hat, um den Beweis für Ungläubigkeit zu bringen, die ihr das einfach ja vielleicht nicht glauben wollten, wie diese Metamorphosen stattfinden. Ne? Weil das ist ja wirklich das, was sie komplett in ihrer Arbeitsweise auszeichnet, sind diese dezidierten Beobachtungen, die sie gemacht hat. Also sie hat ja wirklich, wenn man sich die Zeichnung anguckt, das ist wahre Kunst. Das ist natürlich wissenschaftlich wirklich herausragend, aber es ist halt auch einfach echt Kunst, weil sie das so detailgetreu und so naturnah und realistisch schon dargestellt hat, auch was den Schattenwurf anging, was die einzelnen Phasen anging. Das Novum war vor allem auch, dass sie die Insekten in dieser Komposition dargestellt hat. Also mit ihren Nutzpflanzen, die sie halt zum Fressen brauchten oder als Lebensraum. Das war in der Form was Neues und gab es vorher so nicht. Also es gab Aufzeichnungen von Insekten, aber nicht halt, wie gesagt, in der Form und der Detailtreue, wie sie das gemacht hat. Und das ist auch das, was ihr bis heute ganz groß angerechnet wird oder wofür sie auch einfach am bekanntesten ist.
Ja, das war ja auch was ganz Neues, ne? Diese Metamorphosebilder, die du angesprochen hast, wo man sieht, wie der Kokon oder wie du gesagt hast, sie nennt das Dattel, habe ich das ja richtig verstanden? Ja, wie das dann zum Schmetterling wird, ne? Die verschiedenen Stadien. Da gibt es wirklich ganz tolle Zeichnungen von ihr und das, ja, das war ja was ganz Neues, ne?
An der Stelle, wenn ihr euch das mal anschauen wollt oder da vor allem über ihre Zeichnung und Forschung noch mehr erfahren wollt, ich habe da ganz wunderbare Literatur gefunden. Da würde ich an der Stelle vor allem auch die Barbara Boyce als Autorin und Herausgeberin sehr gerne empfehlen. Das ist Maria Sibylla Merian, Künstlerin, Forscherin, Geschäftsfrau, erschienen im Inselverlag, beziehungsweise Insel-Taschenbuch-Verlag. Und genau, da werden vor allem ihre Zeichnungen auch nochmal sehr genau beschrieben. Das ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ich denke, dass wir beide die Barbara Boyce auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal treffen werden. Die ist vor allem auch sehr bekannt für ihre Herausgabe und Bücher über Frauenbiografien. Wer einen eher kürzeren Abriss bevorzugt, da ist auch das Buch von Boris Friedewald zu empfehlen. Und zwar heißt das Maria Sibylla Merians Reise zu den Schmetterlingen. Das gibt auch einen sehr schönen Überblick, weil hier auch mal die Zeichnungen noch mal sehr schön koloriert aufgegriffen werden und vor allem ihre einzelnen Lebensstationen auch sehr gut übersichtlich präsentiert sind. Also das, und es gibt ein Lesebändchen. Ich mag ja Bücher mit Lesebändchen.
Oh ja, oh ja.
Nee, also wirklich, wirklich schöne Literatur, die es dazu gibt. Vielen Dank, Props gehen wieder raus an die Leipziger Stadtbibliothek, die hier wirklich wieder eine sehr schöne Auswahl am Start hat. Wir waren ja jetzt auch bei den Punkten, wo was für diese Zeit im Leben einer Frau halt eher ungewöhnlich ist. Und zwar ist es so, dass sie 1675 sogar auch erstmals schon erwähnt wurde im Künstlerlexikon. Und 1679 ist es sogar so, dass sie dort ihre eigene Eintragung hat zu ihren Forschungen, was wir gerade besprochen haben. Und 1679 ist es so, dass sie das Buch Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung herausbringt.
Herrlicher und, Titel.
Ne? Blumennahrung. Und da spielt vor allem ihr Favorite-Getier, die Seidenraupe, die größte Rolle. Das ist das Tier, welches sie seit ihrer Jugend begleitet und ja, wo sie eigentlich immer sich auch wieder drauf bezieht. Was an der Stelle auch noch wichtig, genau, das habe ich mir hier auch nochmal notiert, zu erwähnen ist, dass sie dieses Buch vor allem auch auf Deutsch rausbringt. Das heißt, das war an der Stelle schon viel mehr Menschen zugänglich als andere Bücher dieser Zeit. Es war damals natürlich absolut üblich, dass Bücher in Latein rausgebracht werden und natürlich nur der höhergestellten oder geistlichen Gesellschaft angedacht waren. Und ihr war es aber wichtig, dass wirklich so viele Menschen wie möglich darauf zugreifen konnten, vor allem weil zu dieser Zeit, ne, wir müssen es nochmal erwähnen, Frauen vor allem ja auch überhaupt noch in der Form viel untersagt war und die ja auch zum Beispiel nicht studieren konnten. Und die Kapitel waren auch nicht nach den Tieren benannt, sondern nach der jeweiligen Futterpflanze des Tieres. Da vor allem, was wir vorhin schon angesprochen hatten, die Schmetterlingsforschung nach wie vor auch noch in den Kinderschuhen steckte und dieses Wort es in dem Falle gar nicht gab. Also das war, wie gesagt, der Sonnenvöglein. Ja, kleine Anmerkung für Angeberwissen an der Stelle. Wir kennen ja den Schmetterling im Englischen auch als Butterfly. Die Herkunft des Wortes bei uns liegt halt tatsächlich im Wort Schmand oder auch Schmetten. Ja, weil diese kleinen lustigen Tiere ja immer gern also an das Rahmenfass sich platziert haben. Und dann war das ein kleiner Schmandling. So.
Wie witzig ist das denn? Ja. Also so wie die Motte zum Licht ist der Schmetterling zum Schmand geflogen.
Zum Schmand, zum Rahmen. Ist, also zum Rahmen, vielleicht wäre es auch der Rahmling geworden, aber war der Schmandling oder hier, ich habe verschiedene Quellen. Also es wurde einmal nach Schmetten, ne, also was natürlich dem noch näher liegt, aber ich habe damals, also das war vorher schon länger mal her, dass ich mich da irgendwie mal gefragt habe, warum heißt es bei uns, warum heißt es da Butterfly und bei uns Schmetterling? So, ich dachte so Schmettern, weißt du, so bäh. Aber nee, Mette ist der Wortursprung beziehungsweise Schmand, was auch ein bisschen mehr Sinn ergibt an der Stelle.
Ja, voll interessant mit dem Butterfly, habe ich mich nie gefragt, wo das Butter herkommt, ja. Und ich dachte eben auch Schmetterling, die erste Assoziation war Schmettern. Ich dachte, weil der immer so taumelt, als hätte er eine vor den Kopf gekriegt oder so, weißt du. Aber ich habe jetzt nie wirklich, wie du merkst, nie wirklich wissenschaftlich drüber nachgedacht.
Ja, also falls ihr mal jemanden richtig begeistern wollt auf der nächsten Party und da klug daherreden wollt, habt ihr jetzt ein Thema dafür.
Das ist super Wissen.
Und was ich auch richtig clever fand, war, dass sie dieses Buch auch dazu nutzt, um das Lob auf ihren Schöpfer nochmal Nachdruck zu verweisen. Und damit aber, wie gesagt, dann auch Aristoteles widerspricht, der ja dieses ganze Getier und so dem Unrat zuordnet. Und dass sie sogar sagt, dass Gott diesen Lebewesen Weisheit von Zeit und Ort verliehen hat, was nicht allen Menschen zusteht. So, weil die Raupe nämlich genau weiß, wann sie aus ihrem Kokon schlüpft, die weiß genau, wann sie sich verpuppen muss und das hat sie extrem fasziniert. Und das ist was, wo sie sagt, das ist jetzt nicht unbedingt jedem Menschen vergönnt.
Also wenn man das jetzt in heutige Sprache adaptiert, war damit gemeint, dass sie das bewundert, dass Tiere wissen, was wann zu tun ist in dem Sinne?
Genau, genau.
Okay.
Und das hat sie halt auch so hingeschrieben, ne? Also hat mich übelst begeistert. 1682 reist sie dann nach Frankfurt, weil ihr Stiefvater nicht mehr am Leben ist oder verschieden ist und die Mutter deswegen mit Schulden zu kämpfen hat, es zudem einen Erbstreit gibt und mit der Tochter des Stiefvaters aus erster Ehe. Und auch da ist es dann so, also sie geht nach Frankfurt zurück und widmet sich trotzdem weiterhin ihrer Forschung. Und es erscheint 1683 das zweite Raupenbuch, wie ich es mal nennen will, ohne das irgendwie böse zu meinen. 1685 kommt dann wirklich ein richtig krasser Cut. Und zwar will sie sich da komplett Gott zuwenden, reist mit ihren Töchtern und ihrer Mutter dann nach Friesland auf ein Dorf namens Wienwerth mit 500 Seelen, wo sie sich einer Gütergemeinschaft anschließt, die den Glauben der Labbadisten vertreten. So, da könnte man jetzt ein ganz großes Fass aufmachen und dieses Wort erklären. Um es kurz zu fassen, das ist eine Gütergemeinschaft, die sich komplett Gott zuwendet und die rein dafür steht, ohne jedes Privatvermögen sich dem Leben zuzuwenden und sich vor allem auch, ich habe gelesen, der Ich halt abwendet. Also es soll um das große Ganze gehen, das Leben in Gemeinschaft mit Gott, also in dem Sinne ein sehr religiöses Leben. Aber auch hier hat die Maria Sibylla Merian wieder sehr schlau gehandelt und hat praktisch ihre Werke, alles was ihre Forschung angeht, in Frankfurt gelassen und das da vor allem auch abgesichert, weil da ging es dann auch schon los, dass die Ehe, also der Ehemann, der Johann Andreas, begleitet sie erst nicht, reist ihr aber dann doch nach in diese Labbadistengemeinschaft, wird er aber nur so als Anwärter aufgenommen, muss da tatsächlich auch sehr schwere Arbeiten verrichten. Und dann kommt noch dazu, dass die Ehe in der Form in dieser Labbadistengemeinschaft nicht anerkannt ist. Daher nimmt sie da auch wieder ihren ursprünglichen Namen an und heißt ab sofort wieder Maria Sibylla Merian und nicht Graf. Es ist dann tatsächlich so, dass ihr Mann aufgrund dieser schweren Arbeit und diesen Herausforderungen einfach, die er da auch ausgesetzt ist, man kann sagen, das Handtuch wirft und nach Nürnberg zurückreist. Es kommt dann tatsächlich auch dazu, dass die Ehe geschieden wird, wo wir wieder bei einem Punkt sind, wo man so denkt, 17. Jahrhundert, auch nicht gerade üblich, dass man diesen Schritt geht. Bei dieser Labbadistengemeinschaft bleibt sie dann auch bis 1691. Ein Jahr zuvor stirbt ihre Mutter und es ist dann halt auch so, dass dieses Modell zu wanken beginnt, weil immer mehr Leute in diese Gemeinschaft eintreten, aber immer weniger Vermögen mitbringen. Und dadurch kann sich halt diese Struktur nicht mehr halten und geht damit an der Stelle in den Niederlanden zu Ende in Westfriesland und geht aber dabei an zwei andere Orte, wo die sich diesem Glauben zuwenden. Und einer davon ist Suriname. Das ist ein Staat in Südamerika und der ist deswegen auch von Bedeutung, weil das einfach ein Staat ist, der nur so von ethnischer Vielfalt strotzt. Und auch hier kann man jetzt weit ausholen. Ich denke, was an der Stelle wichtig ist, ist, dass, wie gesagt, dadurch der Bezug für die Sibylla einfach zu diesem Staat da war. Denn es war so, dass sie, nachdem sie aus dieser Gütergemeinschaft ausgetreten ist, eigentlich auch wieder einen radikalen Schritt von dieser ganz entbehrlichen Gegend oder dieser ganz entbehrlichen Gemeinschaft zurück nach Amsterdam ist sie dann gegangen und war da eigentlich dann auch schon bekannt, einfach durch ihre Forschung und durch ihre Bilder, die oder Bücher, die da auch schon einfach Bekanntheit erlangt hatten. Und das fand ich auch wieder spannend, dass da halt wirklich diese Akzeptanz von ihr als Frau da war. Und hat da ihre Forschungen dann weiter ausgeweitet und hat das dann auch bewundert, weil da konnte sie dann auch als Präparate oder in anderen Sammlungen Tiere, Insekten sehen oder auch Pflanzen, die ihr damals noch überhaupt nicht bekannt waren, zum Beispiel eine Ananas oder irgendwelche Raupen und auch teilweise Amphibien, die sie natürlich noch nicht kannte. Aber was sie an der Stelle gestört hat, ist, dass sie halt diesen Prozess nicht wahrnehmen konnte, der sie ja am meisten fasziniert hat. Also sie konnte ja nirgendwo sehen, wie ist diese Raupe oder Fliege oder dieser Käfer jetzt eigentlich entstanden. Und deswegen war für sie klar, ja, da muss ich mit meinen 52 Jahren nochmal eine Reise antreten Und das mache ich zusammen mit meiner jüngeren Tochter. Und sie verlässt Amsterdam 1699 und geht, wie gesagt, im Alter von 52 Jahren nach Suriname auf einem Frachtsegler. So, wo ich auch wieder dachte, what? Also, was für eine Frau. Und das war 100 Jahre, bevor ein gewisser Alexander von Humboldt sich diesem Thema in Amerika gewidmet hat. Also ich dachte, wie hat, also da war ich wieder an so einem Punkt, wo ich dachte, wie hat die das jetzt, also wie hat die das jetzt alles gemacht? So, ne? Also so von Kräften her. Und ja, sie musste das ja auch alles finanzieren. Das ist ja auch so eine spannende Episode, dass das auch wieder so ein Glückstreffer war, dass zum Beispiel der Bürgermeister von Amsterdam halt auch diesen Forschungsdrang total zugetan war und da auch total neugierig war und sie da halt auch einen Zuschuss erhalten hat, um diese Reise antreten zu können. Und so ist es dann, wie gesagt, 1699 auch geschehen. Sie hat zu diesen ganzen Vorbereitungen auch gesagt, also das, ne, wir sind 1699, das war ja dann praktisch nochmal 8 Jahre, nachdem sie aus der Gütergemeinschaft ausgetreten ist. Hat das ja eine Weile gedauert, bis sie das machen konnte. Und sie hat da mal den Satz gesagt: Patientia ist ein gutes Kräutlein. Also die Geduld ist ein wichtiger Faktor, was natürlich komplett nachvollziehbar ist für ihre Person, weil du musst dann natürlich auch eine Geduld mitbringen, wenn du dir Stunden, Tage, Wochen lang so ein Kokon, Raupe, Fliege, was auch immer anguckst, um zu sehen, was mit der so passiert. Also unfassbar, was diese Frau für einen inneren Drang hatte, das alles so zu erleben und aufzuzeichnen, um ihren Wissensdurst zu befriedigen, der ja scheinbar irgendwie nie versiegt ist. Ja.
Ja, also sie hat das als ihre Berufung gesehen, würde ich sagen, ne? Sie hat es als ihre Berufung gesehen und erkannt und ist dem einfach kompromisslos nachgegangen, ihr ganzes Leben lang. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Auch jetzt, wie du sagst, eben, ne? Als erste Frau, die so eine Forschungsreise antritt nach Südamerika. Wie krass ist das bitte, ne? Mit ihrer Tochter zu zweit, ohne männlichen Schutz sozusagen, wie es damals üblich war. Einfach eine Forschungsreise nach Südamerika ins feuchte Klima, um Insekten und Tiere zu erforschen, um Pflanzen. Wahnsinnig spannend, fand ich auch, ja.
Genau, in Suriname bleibt sie dann halt auch 2 Jahre und kehrt 1701 mit ihrer Tochter wieder nach Amsterdam zurück. Und in ihrem Gepäck befinden sich dann wirklich auch hunderte präparierter Schmetterlinge, aber auch Schlangen, Leguane und ein Krokodil. Ne?
Ja, da
Was?
wurde noch nicht so kontrolliert wie heute am Flughafen.
Und genau, und natürlich unzählige Skizzen, Aufzeichnungen, die sie halt während der Zeit dort gemacht hat. 1705 erscheint dann das Buch von ihr, Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Und das erscheint dann einmal in einer holländischen und einmal in einer lateinischen Ausgabe und beinhaltet genau diese Forschung, die sie in diesen 2 Jahren angestellt hat.
Hat sie dann sich dazu entschieden, das auch auf Latein rauszugeben, damit die Wissenschaft das ernst nimmt oder so? Kannst du dazu vielleicht was dazu sagen oder was denkst du dazu?
Das ist eine ganz gute Frage. Also, das kann ich tatsächlich jetzt nicht sagen aus den Quellen heraus, ob sie das selber erst. Also, ich denke mal, irgendwo wird das mit eine Rolle gespielt haben, einfach was das Naturwissenschaftliche angeht, dass man solche Ausgaben auch noch mit dabei hat. Aber richtig verifizieren kann ich das an der Stelle jetzt nicht, woher das kommt. 1717 ist es dann so, dass Maria Sibylla Merian in Amsterdam stirbt und ihre Tochter Dorothea Maria den dritten Band des Raupenbuches ihrer Mutter herausbringt. Also die hat ja wirklich auch permanent, muss man sich vorstellen, immer an diesen Büchern gearbeitet. Das war jetzt nicht sowas, dass es mal so war, dass sie jetzt ihren Forschungen nachgegangen ist, sich dann 3 Jahre oder so an das Buch gesetzt hat und dann wieder sich mehr der Forschung gewidmet hat, sondern es ist alles wirklich immer sehr parallel verlaufen.
Ja, allein schon die Kupferstiche anzufertigen, das ist ja eine sehr, sehr aufwendige Arbeit, die handwerkliches Geschick erfordert und so weiter. Also das ja, kann man sich wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ne? Das ist ja nicht der Druck wie heute, der einfach schnell mal passiert ist. So. Ich habe gedacht, ich gucke mir noch mal an, wie war sie denn als Autorin, also als Zeichnerin, Kupferstecherin, Malerin war sie ja ganz hervorragend und als Forscherin natürlich auch Pionierin auf ihrem Gebiet. Und mich hat dann aber mal interessiert, okay, wie sind denn so die Texte oder inwiefern kommt sie denn als Autorin hier ins Spiel? Und das fand ich ganz spannend, weil sie ja die Abbildung, die ja im eigentlich ganz kunstvolle Stiche und Zeichnungen sind, in ihren Büchern seitenfüllend darstellt und dann zu den Abbildungen Texte schreibt sozusagen. Also das war in dem Buch, in dem ich reingeschaut habe, der Fall. Und ich habe da, witzig, dass du es vorhin angesprochen hast, die Ananas mir angeguckt, die Pflanze und den Text dazu. Und ich habe mich köstlich amüsiert, also als Autorin auch nicht zu unterschätzen, wahrscheinlich besonders aus heutiger Sicht. Sie hat noch dazu gesagt, sie beschränkt sich darauf, ihre Beobachtungen festzuhalten. Aus heutiger Sicht, nein. Das ist so poetisch und so viel Literatur drin. Das ist, also es ist ein Fest. Ich würde gerne den ersten Absatz nochmal vorlesen zur Abbildung der Ananas. Fand ich nämlich total cool.
Das stimmt, da sprichst du was an. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist voll gut, dass du es noch ansprichst. Dass bei den Büchern, die ich habe, sind auch immer so wie kleine Gedichte drin. Ne? Das ist ein guter Punkt. Ja. Bin gespannt. Was hast du zu Ananas zu erzählen?
Dies ist eine reife Ananas. Wenn man sie essen will, wird sie geschält. Die Schale ist einen Daumen dick. Wenn sie zu dünn geschält wird, bleiben scharfe Härchen daran sitzen, die beim Essen in die Zunge eindringen und viele Schmerzen verursachen. Der Geschmack dieser Frucht ist, als ob man Trauben, Aprikosen, Johannisbeeren, Äpfel und Birnen miteinander vermengt hätte, die man alle gleichzeitig darin schmeckt. Ihr Geruch ist lieblich und stark. Wenn man sie aufschneidet, so riecht das ganze Zimmer danach. Und so weiter und so weiter. Also da folgt noch sehr viel mehr Text. Wirklich eine sehr lange Beschreibung zur Abbildung. Und also es ist total unterhaltsam und schön, wenn man das liest und ja, dann noch mit dem Wissen im Kopf, dass das das 17. Jahrhundert ist, also fabelhaft, werde ich mich bestimmt auch nochmal nach unserer Aufnahme jetzt damit beschäftigen, weil mir das so gut gefallen hat, ja.
Wusstest du, dass Ananas früher verliehen wurden?
Nee, wie das?
Wenn wir jetzt schon bei diesem großartigen Thema Ananas sind, dass ich glaube dann eher auch wieder 17. Jahrhundert, wo es dann wirklich schon auch Usos war, dass die mal hier waren, aber natürlich nur ganz selten und teuer, weil die halt so exotisch und teuer waren und jeder, der halt was auf sich hielt, wollte die halt mal so kredenzen, ne, auf der Tafel, als Tafelschmuck. Und dadurch wurden die dann auch teilweise verliehen. Also gegen eine Leihgebühr, dass man das mal auf den Tisch stellen konnte.
So als Statussymbol?
Genau, und Statussymbol.
Und Gesprächsthema für die Gäste, so als Konversationsthema bei, das kann ich mir super vorstellen. Ja, cool. Was könnte das denn heutzutage sein? Irgendwas Kurioses. Fällt mir gerade gar nichts ein. Aber man kann sich's vorstellen. Ja, das war dann das Gesprächsthema und man wurde bewundert und alle haben mal drüber gesprochen. Die Lieblingsgäste durften die vielleicht auch mal anfassen oder so.
Herrlich, herrlich.
Schön. Genau. Sie ist halt natürlich der Nachwelt bis heute nicht vergessen geblieben. 2017 hat sich ja dann auch ihr Todestag zum 300. Male gejährt und da gab es dann natürlich auch nochmal verschiedene Würdigungen in Form von Beiträgen, die man natürlich jetzt auch im Internet findet oder halt auch Artikel. Aber wie gesagt, wenn ihr da einen schönen Überblick haben wollt, schnappt euch ruhig mal die zwei Bücher, von denen ich vorhin geredet habe. Aber es gibt dann natürlich auch weitaus noch mehr Literatur und es wurden tatsächlich auch Insekten nach ihr benannt. 1758 war es so, dass der schwedische Naturforscher Carl von Linné einen Falter nach Maria Sibylla Merian benennt und das ist der Phalaena marianella, heute auch als ein Mottenvogel bekannt mit drei silbernen Streifen.
Der könnte auch fast nach dir benannt sein, oder? Klingt so ähnlich.
Marianella, ja.
Mottenvogel. Das sind nur Nuancen, Marianne, das sind nur Nuancen.
Nuancen, genau. Ja, das zu dem Leben von Maria Sibylla Merian. Wie du am Anfang gesagt hast, man kann sich da wirklich drinne festlesen. Ich habe selten so eine Begeisterung für Insekten empfunden, gerade jetzt, wo irgendwie alle zwei Minuten irgendeine Fliege bei uns reinkommt und ich mir denke, cool, wo hat die vorher gesessen, wenn die sich gerade auf meinem Bein niederlässt
oder so. Oder auf dem Marmeladenbrot.
Ja. Also wirklich traumhaft. Aber nee, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Schaut euch das gerne mal an. Und ich musste halt auch ganz hart an ein Ereignis aus meiner eigenen Schulzeit denken. Und zwar hat mich das plötzlich so an eine, wie hieß das denn früher, so eine Forschungswoche oder was wir da hatten, so ein Projekt. Genau, man hat ja immer so Projekttage gehabt, ne, wo du so teilweise dachtest, was kommt jetzt? Ja, und dann hatten wir wirklich im Biounterricht mal die Aufgabe, dann sind wir da auch, also ich komme ja vom Land und da war es ja nicht schwer, da mal irgendwo ins Nichts aufs Feld zu fahren. Und da saßen wir mal 3 Tage da und mussten eine Pflanze angucken und die Käfer zählen. Ich weiß nicht, war also so, da war so eine Pflanze, das waren so Feuerwanzen, das weiß ich noch. Da saßen so Feuerwanzen auf dieser Pflanze und wir mussten da angucken, was die da gemacht haben und es beschreiben. Ich weiß nicht, also warum gab es, also war vielleicht günstig oder so und brauchte man jetzt auch nicht viel Material. Wir waren beschäftigt, aber das hat mich auch ganz krass daran erinnert. Hat wie so ein Backflash.
Und da hatte der Lehrer oder die Lehrerin aber auch keine Idee, oder?
Ich weiß nicht. Es gab verschiedene Gruppen. Also wir waren irgendwie so Pflanzenbeobachter-Team, aber es gab noch welche, die haben irgendwas anderes gemacht. Ich bin ein Pflanzenbeobachter-Team. Vielleicht auch Strafe, ich weiß nicht.
Aber ich finde, also da kann man ja Besseres machen, als die Käfer zu zählen. Man könnte gucken, wie unterscheiden die sich oder wie verhalten die
ja,
sich?
Ja, das
kann man
war
Interaktionen
auch
sehen
also
oder
wir mussten,
so? Okay.
Wir mussten zählen und wir mussten ja aufschreiben, was die da, also wie viel es sind, was die machen, so. Aber ja, ich habe 3 Tage meines Lebens damit verbracht, Insekten auf einer Pflanze anzuschauen. Das war schön.
Klingt sehr lang.
Ja, war lang. Vielleicht waren es auch nur 2 Tage und meine Erinnerung hat das extrem nochmal schmerzlich verlängert, keine Ahnung. Aber ja,
ja.
Ich glaube, die Maria hat das wesentlich effektiver und produktiver umgesetzt, ihre Beobachtungen, als wir damals.
Also ich hatte tatsächlich als Kind auch mal eine Phase, also so ein kleines Insekteninteresse habe ich auch. Ich habe früher als Kind mal Zitronenfalter gezeichnet und Schwebfliegen. Kennst du die? Das hat mich so beeindruckt, weil die in der Luft immer so stehen bleiben.
Ja,
die können in der Luft stehen bleiben und das fand ich so cool. Und irgendwie hatte ich dann auch so, ich habe mir dann vorgestellt, die 2, 3, die ich da immer im Garten sehe von meiner Oma, das sind dann immer die gleichen und so, habe ich mir mal vorgestellt. Und habe so mir vorgestellt, ich trainiere den Sachen an, also dass ich die rufe und die landen auf meinem Finger und so. Und das hat auch geklappt.
Echt?
Und denen war ich dann so verbunden und die haben mich so interessiert, dass ich tatsächlich auch versucht habe, die zu zeichnen, so in den Sommerferien bei meiner Oma im Garten. Das fand ich ganz schön. Von daher konnte ich das im Ansatz, das Interesse nachvollziehen, aber so Käfer, Spinnen oder auch so Dschungelinsekten, ne, wie dann aus Südamerika so, da ist jetzt mein Interesse nicht so da. Und natürlich, ja, ist das ja natürlich bei ihr dieser künstlerische Aspekt noch, die talentierte, ausgebildete Künstlerin, das kommt noch dazu. Aber so dieses Insekteninteresse konnte ich im Ansatz nachvollziehen. Vielleicht auch vererbt. Mein Papa hat Bienen und imkert. Aber fand ich ganz toll. Und die Zeichnungen von ihr sind ja wirklich wunderschön. Also wenn man die sich anschaut, man möchte eigentlich die Wohnung damit pflastern, finde ich. Also ganz toll. Und ich finde auch zeitlos bewundernswert so.
An der Stelle war es mir wieder eine Freude. Und ich muss noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar hat mir eine Hörerin mitgeteilt, dass in der letzten Folge hatten wir ja über Namen geredet aus dem Nordischen und ne, dieses Lavransdotter und wo das alles herkommt. Und ich hatte da gesagt, dass im Isländischen es so ist, dass die Frauen oder die Mädchen eher den Namen von der Mutter kriegen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass das nur im Ausnahmefall so ist, sondern dass es dort auch so ist, dass es Mädchen auch den Namen vom Vater kriegen. Also vielen Dank an der Stelle. Da hat jemand sehr genau hingehört und aufgepasst. Über sowas Konstruktives freuen wir uns natürlich auch. Ne? Da sind wir natürlich auch sehr offen für, dass wir irgendwas erzählen, wo ihr so ein bisschen stutzt oder so, weil euch das einfach aus eurer Erfahrung anders bekannt ist oder ihr das vielleicht sogar studiert habt oder so. Dann weist uns da gerne drauf hin. Wir können da nur schlauer werden. Also vielen Dank an die liebe Hörerin an der Stelle. Damit möchte ich ja doch schon ein bisschen gerne wissen, wo es uns denn das nächste Mal hin verschlägt, Sarah.
Ja, es geht auch weg von den klassischen Romanen, sage ich mal. Das war ja heute schon so ein kleiner Einblick mal in eine ganz andere Richtung. Nächste Woche geht es auch in einen Bereich, den wir ja noch gar nicht angesprochen haben. Einen Bereich der Literatur, den ich selbst sehr spannend finde. Und es ist gerade ein neues Buch erschienen, was ich in diesem Rahmen vorstellen will. Das heißt, es wird weniger um eine Autorin gehen, als um eine bestimmte literarische Form von mehreren Frauen. Mhm. Und das Zitat, was ich ausgesucht habe, das ist kurz und knapp und lautet wie folgt. Es wird uns nicht einfallen, unser Frauentum zu verleugnen. Ja, das kommt schon mit einigem Feuer daher. Das ist schon der erste Hinweis auf den Titel des Buches.
Da bin ich immer, von Feuer bin ich immer Fan.
Genau. Und genau, im Zuge dessen können wir uns auch gleich eine neue literarische Form angucken, die ja mit sehr viel Feuer daherkommt und sich im besten Fall an eine breite Öffentlichkeit wendet. So viel sei vorab vielleicht schon mal verraten.
Spannend, spannend. Du machst es ja wieder spannend. Also.
Ja, ich jetzt gerade im Moment weiß ich selber noch nicht genau, was dabei rauskommt, aber spannendes Thema ist es auf jeden Fall.
Ja, liebe Leute, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt. Wir freuen uns, dass ihr fleißig unsere Kanäle besucht. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch an der Stelle alles Gute. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Marianne.
Und eure Sarah. Und schaut mal genauer hin auf die nächste Blume, was da alles so kriecht.
Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao.